zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Heute zu Gast Lena Teschlade, die arbeitspolitische Sprecherin unserer Landtagsfraktion. Und bei Arbeitspolitik und Ruhrgebiet, da gibt es bestimmt eine Menge zu besprechen. Hallo Lena.
Hallo Axel.
Grüß dich. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Ich fange mal so ein bisschen kurz mit dir an, weil du hast ja auch echt eine wilde soziale Biografie. Du bist schon lange im politischen, sozialen Feld unterwegs, richtig?
Richtig, genau. Ich bin Sozialarbeiterin von Haus aus und habe auch die letzten 18 Jahre, bevor ich in den Landtag gewählt wurde, in meinem Beruf gearbeitet.
Wie ist denn die Umstellung, wenn man so aus der Praxis plötzlich in einen Landtag kommt, dann auch noch Sprecherin ist? Sprecherin ist ja tatsächlich ein hochverantwortlicher Job. Nicht nur sprechen, sondern organisieren, Gespräche führen. Sieht man da bestimmte Dinge tatsächlich auch mal in einem anderen Licht, von einer anderen Seite? Oder ist man vielleicht umso mehr geschockt, dass das alles, was man gedacht hat, richtig ist?
Also ich glaube, so von der Verantwortlichkeit her, ich war ja vorher auch Geschäftsführerin, da hatte ich auch schon Verantwortung, auch vor allen Dingen für einfach nochmal viel mehr Leute sozusagen, die auch davon abhängig waren, dass der Laden gut läuft, damit sie ihre Arbeitsstelle behalten. Insofern von der Verantwortlichkeit würde ich sagen, so diesen Druck kannte ich auch schon vorher. Aber das, was sich natürlich einfach jetzt verändert hat, ist, dass die Arbeit an und für sich eine komplett andere ist in einem Parlament. Ich würde aber sagen, dass das durchaus auch ein Vorteil war, dass ich vorher so lange an der Basis war, weil ich schon auch das Gefühl habe, gut zu wissen, wovon ich da spreche.
Du kommst aus Köln und das ist ja auch so ein, Köln ist ja ein Wort, das man zumindest in deiner Biografie auch dann recht häufig liest. Ich finde immer ein bisschen schade, ich hau einfach mal direkt so raus. Ich finde immer ein bisschen schade, dass unsere Region, Ruhrgebiet, Düsseldorf, Köln, also die Rheinschiene, wenn wir jetzt mal Düsseldorf und Köln versöhnlich betrachten, die beiden, dass immer so eine gewisse Konkurrenz mir durchscheint. Siehst du das so ähnlich? Du bist jetzt Landespolitikerin. Siehst du das so und meinst du, da könnte man nicht mehr gegen unternehmen?
Also ich weiß gar nicht, ob ich das als Konkurrenz definieren würde. Ich meine, wir haben natürlich dieses Geplänkel jetzt zwischen Düsseldorf und Köln, weil ich jetzt auch mal ein bisschen eher als einen Spaß sehen würde, als jetzt so ernst. Klar. Ich glaube, wo man manchmal vielleicht schon den Eindruck haben könnte, dass es eine gewisse Konkurrenz gibt, ist, das ist zumindest auch sowas, was ich in meiner täglichen Arbeit erlebe, so ein bisschen der Vorwurf, ihr als SPD, ihr habt ja nur den Blick fürs Ruhrgebiet und für nichts anderes. Also ich erlebe da tatsächlich eher aus der Brille, weil jetzt bin ich ja Strukturwandel fürs Beauftragte fürs Rheinische Revier. Und ich höre schon oft, dass gesagt wird, ja, aber die Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen besteht nicht nur aus ThyssenKrupp und das müsst ihr auch als SPD mal klarkriegen. Also ich erlebe sozusagen den Vorwurf dann eher in die andere Richtung. Und das ist dann vielleicht auch immer das Ding, wo man dann wohnt und wo man lebt, ist eine andere Wahrnehmung.
Finde ich tatsächlich interessant. Wobei jetzt das Rheinische Revier verbinde ich jetzt eher mit Aachen. So. Also ich finde ganz persönlich, dass wir da vielleicht ein bisschen dran arbeiten müssen, genau an dem, wenn es auf der anderen Seite genau ist. Weil ich glaube, Zukunft der Arbeit ist ja wahrscheinlich auch eines der Themen, das sich sehr beschäftigt. Zukunft der Arbeit wird sich dramatisch ändern. Ich habe dir eben im Vorgespräch schon gesagt, wir müssen heute auf jeden Fall auch mal das Wort KI, künstliche Intelligenz, in den Mund nehmen. Das sind ja große Umbrüche. Aber fangen wir vielleicht mal so bei den Klassikern an. Teilhabe, Gewerkschaften. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, die heute das sind, was wir früher Arbeiter genannt haben, um mich um die Definition jetzt mal ein bisschen rumzudrücken, die sind deutlich weniger organisiert, als mein Vater das zum Beispiel noch war. Wie kann man da vermitteln, dass das Teilhabe, das Gewerkschaft, das Parteien tatsächlich noch eine Möglichkeit haben, da auch einzugreifen?
Also ich würde immer sagen, das ist ja das, was wir heute so im Wissenschaftsjargon so klassisch als Basisarbeit bezeichnen, ne? Also sprich, vielleicht auch eher einfache Tätigkeiten, aber trotzdem ja auch oft die, was wir auch in Corona erlebt haben, die super irre systemrelevant sind, also ohne die wir überhaupt nicht klarkommen würden. Aber es stimmt schon, dass die oft nicht so gut organisiert sind. Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass wir gerade in dem Sektor viele Menschen haben, die nicht deutschsprachig sind, nicht muttersprachlich deutsch sind, die auch nicht in Deutschland groß geworden sind und deshalb diese Tradition von Gewerkschaft und so auch nicht so kennen. Und ich glaube, da haben wir als Parteien viele Hausaufgaben zu machen. Da haben die Gewerkschaften selber Hausaufgaben zu machen, da in diese Communities auch noch stärker reinzuwirken. Aber ich würde dir auf jeden Fall recht geben, dass der Organisierungsgrad da oft nicht so hoch ist. Es stimmt.
Ja, kann man denn auf die Firmen mehr einwirken? Ich meine, ein Unterschied, jetzt nehmen wir mal den totalen Ruhrgebietsklassiker, Bergbau. So, unten 1000 Meter unter Tage zu sitzen, ist sicherlich nicht angenehmer oder gesünder gewesen, als heute Auslieferungsfahrer zu sein oder ein U-Boot zu fahren oder sowas. Trotzdem gab es ja im Prinzip einen Ansprechpartner, was weiß ich, die RAG, die Zeche. So, da war ja auch eine Organisation möglich. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass das in den heutigen Zeiten eben schwer geworden ist. Amazon geht immer mehr dazu über, dass die einzelnen Fahrer sich selbstständig machen, selber ein Auto kaufen und dann quasi Subunternehmer sind. Kann man da nicht tatsächlich auch gerade auf deiner Ebene stärkere Reglementierung einführen?
Das ist ja das, was wir als SPD in Nordrhein-Westfalen auch massiv fordern mit einem echten Tariftreuegesetz, ne? Weil ich meine, nur tarifgebundene Beschäftigte haben ja am Ende auch gewisse Sicherheitsmechanismen, ne? Oder wir wissen ja auch, dass Betriebe, die tarifgebunden sind, eigentlich immer auch einen Betriebsrat haben. Und das sind ja eigentlich genau die Instrumente, die wir brauchen, um A, die Menschen besser zu schützen. Und das, was du gerade ansprachst zum Thema Stichwort Subunternehmer, da fällt ja dann auch rein zu sagen, dass man eine gewisse Reglementierung im Bereich der Subunternehmer einführt, ne? Und das ist, glaube ich, ein Instrument, was ganz wichtig ist, wo die Gewerkschaften wichtig sind, wo das Land ja auch jetzt wirklich mal was machen könnte, indem sie ein Tariftreuegesetz einführen und zumindest auch bei der eigenen Vergabe dann darauf achten, dass zumindest mal bei öffentlichen Aufträgen wirklich auch nur noch tarifgebundene Unternehmen dann entsprechend engagiert werden.
Ja, ihr habt das also auf dem Schirm, sag ich mal so. Ja, ja, weil das erlebe ich eben auch einfach in meinem persönlichen Umfeld, in meiner Nachbarschaft, dass da viele diese Art von Jobs haben. Und ich darf das jetzt hier vielleicht mal sagen, ich hatte schon auch Auseinandersetzungen mit der Gewerkschaft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, weil da eben auch so ein bisschen das Denken herrschte. Ich bin zum Beispiel auch Freiberufler, so, ja. Weil da so ein bisschen das Denken herrscht, naja, sobald man Einzelunternehmer ist, sind wir Gewerkschaften nicht mehr so richtig zuständig. Fasst du das auch so auf oder wie ist dein Draht zu den Gewerkschaften?
Also
ich würd gern das Gegenteil hören, dass du mir sagst, nee, die Gewerkschaften sind super, aber ich weiß es nicht.
Also mein Draht zu den Gewerkschaften ist ein guter. Wir haben auch als SPD, wir haben ja jetzt aufgeteilt, ich bin Sprecherin für den Bereich Arbeit und Soziales, mein Kollege macht den Bereich Gesundheit und Pflege, weil der Ausschuss ist alles zusammen. Und wir haben einfach erlebt, gerade in Zeiten von Corona lag dann der Schwerpunkt deutlich woanders. Und ich habe auch wieder einen ganz starken Draht zu den Einzelgewerkschaften gesucht, weil ich glaube, das ist auch wichtig. Ne? Selbstverständlich ist auch der Draht zum DGB wichtig, aber wir müssen auch mit allen Einzel-DGB-Gewerkschaften in einem guten Kontakt sein. Und also ich erlebe da schon, dass auch die gerade auch das Thema Tariftreue massiv auf dem Schirm haben und auch um die Bedeutung wissen. Was jetzt das Thema Freiberufler angeht, klar, da ist ja dann der Organisierungsgrad nicht so hoch, aber da müssen wir selbstverständlich auch hingucken. Ich habe aber schon auch das Gefühl, dass die Gewerkschaften das auch sehen, also dass da ein Thema ist.
Ja. Wenn ich jetzt Leuten auf der Straße erzähle, dass eins unserer großen, wie ist denn überhaupt die Mehrzahl von Motto, Motti, eines der großen Motti, ja. Mottos, ja. Mottos unsererseits jetzt im Ruhrparlament eben die grünste Industrieregion der Welt ist. Das ist natürlich ein Brett, das ist eine Ansage, ja. Größte der Welt. So, aber was mich, und das habe ich in dem Podcast ja schon oft gesagt, immer fasziniert, ist die Idee, über grüne Transformation wieder eine Industrie zu schaffen. So. Und das sind ja nicht nur große Werke, das ist schon auch Stahlindustrie auf der einen Seite, aber das sind ja auch Zulieferer, das sind auch innovative Industrien für eine grüne Transformation. Wie beurteilst du so ein bisschen von außen diese Idee und wie gehst du damit um?
Also ich würde sagen, das ist ja nicht nur das Ruhrgebiet, sondern das ist ja so die Idee in gesamt Nordrhein-Westfalen, die wir ja auch vor allen Dingen als SPD stark vorantreiben. Und ich glaube, da sind diverse Aspekte wichtig. Das erste ist, wir müssen uns mal wieder darauf committen, dass wir Industrieland überhaupt bleiben wollen. Und wir machen uns auch nicht immer ehrlich, dass das nicht alle politischen Farben so sehen, dass sie das wollen, ne? Sondern da gibt es durchaus unterschiedliche Haltungen zu. Und da würde ich sagen, und da bin ich auch sehr froh, auch auf Bundesebene, da sind wir als SPD klar. Und wir sind auch als nordrhein-westfälische SPD klar, wir wollen Industrieland Nummer 1 in Europa bleiben als NRW. Das ist mal der erste ganz entscheidende Fakt. Und dann, glaube ich, gibt es da nochmal Aspekte sozusagen, die man darunter auffächern kann, die wichtig sind. Das eine ist, wir merken immer mehr, dass auch Industrie ja ganz klar kritische Infrastruktur bedeutet und dass deshalb auch wichtig ist, dass wir heimische Rohstoffe haben. Also wir brauchen keine konventionelle Kriegsführung mehr. Wenn uns die Chinesen keine Medikamente mehr schicken, dann ist das in Europa ganz schnell vorbei. Ja, das muss man ja einfach mal auch mal so klar so benennen. Ja. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch mal so konventionelle Kriegsführung gibt. Und dass wir darüber reden, dass wir immer mehr Waffen produzieren, weil ich glaube, das kann man auf einfacherem Wege haben. Also und auch beim Thema Energiegewinnung, ne, dass wir darauf angewiesen sind, dass die Energie aus Deutschland und aus Europa kommt. Und insofern, also unsere eigene kritische Infrastruktur zu sichern, halte ich für extrem wichtig. Deshalb brauchen wir die Industrie schon mal. Ja. Zweiter Aspekt ist für mich, dass auch unter Klimagesichtspunkten Industrie in Deutschland wahnsinnig wichtig ist, weil wir einfach wissen, dass deutsche Unternehmen schon deutlich sauberer produzieren als manche Unternehmen, die dann im Ausland produzieren, wo die Standards eben nicht so hoch sind. Mhm. Und dem Weltklima ist egal, wo die Umwelt verschmutzt wird. So, also insofern glaube ich auch, glaube ich auch unter dem Aspekt macht es wahnsinnig viel Sinn, dass wir hier in Deutschland die Energie, die Industrie grün machen, dass sie hier produziert, weil wir dann auch wirklich einen deutlich besseren Beitrag zum Weltklima leisten. Und der dritte Aspekt ist natürlich der, dass wir in der industriellen Wertschöpfung die gut bezahlten und tarif- und mitbestimmten Arbeitsplätze haben und dass wir auch deshalb ein Interesse haben sollten, die Industrie hier zu halten, weil da einfach wirklich die guten Arbeitsplätze stecken, die für Wohlstand sorgen und die auch dafür sorgen, dass die Menschen Geld im Portemonnaie haben, um Geld auszugeben. Also insofern, das sind so für mich die wichtigsten Aspekte, warum für mich völlig klar ist, dass die Industrie hier bleiben muss.
Freut mich die Klarheit und freut mich die Aussage. In unserem Gesprächsverlauf schließt sich für mich jetzt aber so ein bisschen der Kreis, weil du hast mich jetzt zweimal freundlich, aber deutlich darauf hingewiesen, dass NRW ja nicht nur das Ruhrgebiet ist, so, und nicht nur da Industrie ist, ist auch dein Job. Wir sitzen hier ja auch im Landtag und nicht im Ruhrparlament, aber wir sind ja im Podcast unserer Fraktion dort. Wie schätzt du die Lage ein? Siehst du eine Transformation oder Industrialisierung dann tatsächlich eher landesweit? Du sagtest, es gibt ganz kritische Stimmen. So, es gibt ja auch eine Bevorzugung, so würde ich es sehen, der jetzigen Landesregierung, der ländlichen Gebiete. Da sehe ich jetzt auch nicht unbedingt ein Rieseninteresse an Industrialisierung. Aber wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen ganz NRW als Maßstab, würdest du dann trotzdem sagen, okay, dann ist, ich drücke es jetzt mal etwas einfach aus, dann ist das Ruhrgebiet da und dafür zuständig und in Köln werden wieder Autos gebaut, was weiß ich, also eine Aufteilung, oder siehst du eher, dass da, ich habe ja immer auch so ein bisschen das eben skizziert, so die Rheinschiene und das Ruhrgebiet, so ein industrieller Bereich werden, der Hand in Hand arbeitet?
Das Zweite, also ich würde sagen, das sind totale Synergien. Und wenn ich sozusagen fürs Rheinische Revier bin ich jetzt nochmal speziell zuständig, mache aber Arbeitsmarktpolitik ja auch für das ganze Land. Insofern habe ich natürlich auch immer auf dem Ruhrgebiet da einen Schwerpunkt. Und wenn wir uns beispielsweise jetzt aber angucken, die Ansiedlung von Microsoft mit Hyperscalern im Rheinischen Revier, dann sagen die mir in Gesprächen immer, wir haben so viel Bedarf und wir würden gerne noch so viel mehr machen. Und eigentlich ist das Ruhrgebiet für uns noch viel spannender, weil wir da noch ganz andere Zugänge hätten zur Klärung Energiefrage etc. Also die haben ein totales Interesse am Ruhrgebiet. Und natürlich bin ich dann auch im Gespräch mit dem Gerald Dün oder so im Ruhrgebiet und sage ihm in meinen Gesprächen, sagt Microsoft immer wieder, welche hohe Bedeutung das Ruhrgebiet hat. Und da sind wir auch bei dem, was du ja am Anfang gesagt hattest zum Thema, wir müssen über KI reden. Das ist ja eine Industrie, die da dran hängt. Das sind ja dann nicht nur die Hyperscaler, wo wir über Rechenzentren sprechen, sondern da reden wir über Fortbildungen, die geleistet werden sollen. Da sprechen wir über die gesamte Infrastruktur im Bereich der künstlichen Intelligenz, Chipfabriken etc., was alles noch mit dran hängt und wo ich glaube, dass es großartig wäre, wenn die sich in Nordrhein-Westfalen ansiedeln würden und dann eben nicht nur im Rheinischen Revier, sondern genauso auch im Ruhrgebiet und wir da gucken, wo können dann gute Synergien sein, weil wir müssen uns ja überlegen, was passiert nach Braun- und Steinkohle und wo werden die Leute in der Zukunft arbeiten. Und ich glaube, das ist ein Bereich, wo wir unbedingt zusammenarbeiten sollten, uns halt gut angucken sollten, was kommt dann wohin und wie können wir gut Synergien schaffen.
Da bin ich sehr dafür und es schafft mir natürlich jetzt auch eine gute Überleitung zu dem Thema, das ich schon angekündigt hatte, nämlich die Zukunft mit künstlicher Intelligenz. Vielleicht fangen wir mal damit an, Industrie, was die Vorstellung von Industrie ist natürlich bis heute in den Köpfen der Menschen der Stahlarbeiter, der große schmutzige Betrieb, wo riesige Dinge bewegt werden und Feuer und Flammen aus irgendwelchen Öfen schlagen. So, egal wo die jetzt stehen. Ja. So, das ist ja nicht mehr Industrie. So wie, also ich erlebe sie. Ich habe auch eine ganze Zeit viel fürs Handwerk gearbeitet. Die großen mittelständischen Betriebe des Handwerks sind ja eigentlich auch schon teilweise Industrie. Das sind ja große, große Betriebe, große Werke. Wie würdest du Industrie, erstmal fangen wir damit an, vielleicht überhaupt definieren? Wo siehst du die größten Veränderungen? Ich glaube, wenn wir über grüne Industrie reden, sind es ja eben nicht mehr nur die großen Stahlöfen. Wo siehst du also den Ist-Stand? Und dann würde ich halt tatsächlich gerne mit dir über die Zukunft reden.
Also ich bin sehr dankbar für die Frage. Weil ich glaube, auch da haben wir auch als SPD manchmal ein bisschen so ein Imageproblem, ne? Weil ich auch immer sage, wir müssen als SPD uns so ein bisschen genau davon verabschieden, dass wir immer so in Anführungsstrichen über dreckige Industrie nachdenken. Und ich sage auch immer, es ist halt auch ein bisschen schwierig, wenn wir uns demnächst immer nur noch vor zuhe Werkstore stellen und sagen, wir wollen hier nach Möglichkeit jeden Arbeitsplatz retten. Auch das müssen wir machen. Aber wir müssen vor allen Dingen auch überlegen, wo geht's in Zukunft hin und den Menschen mal wieder echte Visionen an die Hand geben, wo wir hinwollen und was auch unsere Idee ist. Und eben nicht nur uns immer solidarisch erklären, sondern auch sagen, wir haben einen Plan für dieses Land und wir haben einen Plan, wo wir hinwollen und wo wir uns hin entwickeln wollen. Und deshalb, also die Arbeit wird sich total verändern, ob mit KI, ob einfach auch darüber, dass sich generell Produktion und Wertschöpfung verändert und dass wir wahrscheinlich in Zukunft viel werden Maschinen machen und die Menschen sind sozusagen die es steuern und programmieren. Also da werden wir uns total verändern und Industrie wird sich verändern, weil das wahrscheinlich demnächst oft eher Menschen sind, die dann angezogen sind wie du und ich hier und die Arbeit vor allen Dingen am Computer machen oder an der Maschine machen und nicht mehr selbst.
Den Roboter bedienen quasi. Ja, und ich kann das zurückgeben. Ich bin dir jetzt wiederum sehr dankbar für die Aussage, weil ja, der Weggang der Montanindustrie, insbesondere dann eben aus dem Ruhrgebiet, war ein dramatisches Jahrhundertereignis oder sogar darüber hinaus. Wir leiden heute ja noch darunter. Ja. Aber auf der anderen Seite, und das sag ich als jemand, der ja im Ruhrgebiet groß geworden ist, wir sollten die alten Zeiten auch nicht romantisieren. Ja. Also meine Familie hat da gearbeitet und die sind alle nicht besonders alt geworden, zumindest die Männer. Also das, auch da müssen wir vorsichtig sein.
Ja, und vielleicht, wenn du mir den kleinen Einschub nochmal erlaubst, weil mir das wichtig ist, das hat jetzt gar nicht so einen Industriebezug, aber wenn wir über das Ruhrgebiet sprechen, ich denke da auch oft, ich habe letztens einen Stadtteilspaziergang gemacht durch Marxloh und Hochfeld in Duisburg.
Ja.
Mir war vorher nicht so bewusst, dass Marxloh zum Beispiel der Place to be ist, wenn wir über Hochzeiten im türkischen und orientalischen Bereich sprechen. Mhm. Dass die alle nach Duisburg kommen, um sich da einzukleiden, ne, die Speisen zu kaufen.
Hotspot
number one. Mir war das nicht so klar. Ja, dann habe ich gedacht, also wäre ja eigentlich das Beste für eine Wirtschaftsförderung zu sagen, wir machen jetzt genau das, was nötig ist, nämlich absolutes Marketing für diesen Stadtteil, weil die in Europa einzigartig sind mit dem, was sie da verkaufen. Ja. Also und ich glaube auch solche Dinge, ne, müssen wir halt gucken, wo sind Ressourcen und die dann auch mal nutzen und wieder richtig gut vermarkten. Also das sehe ich nochmal auch als gesamtwirtschaftlich als einen total wichtigen Aspekt, gerade auch fürs Ruhrgebiet, weil ich glaube auch, es ist nicht nur Duisburg-Marxloh, sondern wir haben ganz, ganz viele solcher Stellen, wo total viel Potenzial schlummert, die wir auch vielleicht manchmal selber schon gar nicht sehen, weil wir auch oft ja selber dazu neigen, dass Ruhrgebiet so ein bisschen auch schlechter darzustellen, als das ist. Ne? Also mein Wahlkreis ist Köln-Chorweiler und ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, diesen Stadtteil mal als das darzustellen, was er ist, nämlich wunderschön mit tollen Menschen, wo total viel Potenzial ist und nicht immer, wenn die Leute zucken ja schon, wenn ich Chorweiler sage und dann sage ich immer, nee, entspannt euch mal, es ist wirklich wunderschön und hat unfassbar viel Potenzial und beim Ruhrgebiet denke ich das auch immer. Wir dürfen es auch nicht selber schlechter sprechen, als es ist.
Nein, da kämpfen wir an der gleichen Front und wenn wir jetzt hier über technisch über Arbeit und Industrialisierung reden, sind das alles große Begriffe, aber am Ende des Tages geht es um die Menschen, geht es um die, die da arbeiten. Und die wir vor allen Dingen auch wertschätzen müssen. So, und in diesen Stadtteilen, die du beschreibst, da entsteht ja im Prinzip Zulieferwirtschaft und Einzelhandel, der eben möglich macht, auch lebenswert in den Regionen dann zu leben. Ja. Und dieses Potenzial, insbesondere das, wie sagt man, migrantische Potenzial, das wir heute eher kritisch betrachten, das müssen wir, diesen Schatz müssen wir tatsächlich heben. Ja. So, und da lasse ich mir auch nicht vorwerfen, dass wir keine Probleme sehen. Natürlich, wir leben in großen Städten, da gab es schon immer Probleme und die müssen gelöst werden. Aber das ist auf jeden Fall ein Fund, mit dem wir eigentlich wuchern sollten und uns nicht verstecken sollten. Ja, da bin ich hier sehr dankbar für den Einschub. Aber kommen wir jetzt zu dem Blick in die Zukunft. Ist so ein bisschen ein Steckenpferd auch von mir. Ich glaube, wenn man sich mit KI beschäftigt, ich gehe davon aus, du hast eben auch direkt mit dem Kopf genickt, als ich es nannte, die Veränderungen könnten zumindest, ich glaube, sie werden, deutlich größer ausfallen, als wir vielleicht noch denken. Und meine Befürchtung ist ein wenig, gerade wenn wir über Industrialisierung sprechen, dann wird es natürlich den Arbeiter, in welcher Form auch immer, geben. Aber ich sag mal, schau dir unsere Arbeit an. Ich will dir nichts in den Mund legen, aber ich arbeite auch im politischen Bereich schon sehr viel mit KI. Da ist vieles, was früher stundenweise Arbeit gedauert hat, Texte zu formulieren oder umzuformulieren oder Pressemitteilungen zu schreiben, ist ein Knopfdruck, noch ein bisschen Korrektur und raus damit. Das heißt, das wird ja ganz massiv die Arbeitslandschaft verändern. Und vielleicht als letzten Impuls in deine Richtung, wenn man jetzt tatsächlich hinschaut, es gab jetzt eine Anhörung, ich glaube im amerikanischen Senat, als tatsächlich die Macher von KIs den Senat gewarnt haben vor den kommenden Super-KIs und gesagt haben, das ist noch 1-2 Jahre, dann haben die ein Level erreicht, dann könnten die sich im Prinzip selber programmieren. Also das sind ja riesige Herausforderungen, die noch gar nicht, ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber eine Gefahr, die wir ja auch durchaus auch da sehen müssen, um dann nicht auch so eine Zweiklassengesellschaft zu haben. Die einen können mit KI sehr sauber und angenehm in ihren Büros arbeiten und die wirkliche letzte restliche Schmutzarbeit muss dann von den anderen gemacht werden. Da sehe ich ein bisschen eine Gefahr.
Ja, absolut. Also ich meine, wir haben ja jetzt im Landtag auch, da bin ich auch Mitglied, die Enquete für die künstliche Intelligenz. Ne? Also ich mache da schon den Schwerpunkt auch auf dem Arbeitsbereich. Aber das ist ja genau, wie du beschreibst. Wir müssen ja nicht darüber reden, ob wir das gut finden, wenn das kommt oder das schlecht finden. Wir sind ja mittendrin und eigentlich hängen wir schon wieder ziemlich hinterher. Ich sehe ja auch durchaus Gefahren. Ich glaube, wir müssen auch gerade uns gut angucken, wie wir uns von Tech-Konzernen abhängig machen. Und wenn die Sachen dann eben nicht mehr aus Deutschland oder zumindest aus Europa kommen, sondern wenn das irgendwelche amerikanischen Riesen sind, die dann hier den Einfluss sozusagen üben können in Deutschland, da sehe ich auch eine absolute Gefahr. Da hat Politik auf jeden Fall auch die Aufgabe, da jetzt Rahmenbedingungen für zu schaffen, damit das eben am Ende wirklich ein Vorteil ist und nicht zum Nachteil für die Menschen wird. Ja. Du hast angesprochen, gewisse Jobs werden wahrscheinlich wegfallen und die werden ja eben auch eher nicht unten in der Basisarbeit sein, sondern das werden ja auch eher die Höherqualifizierten sein, die da sozusagen Jobs verlieren. Und wenn ich jetzt gucke in meinem eigenen Büro, natürlich sollen die KI nutzen beim Vorbereiten von Reden oder bei der, wenn Termine vorbereitet werden, dann haben die aber ja auch endlich mal wieder Zeit für andere Sachen, die wir machen können. Ne? Nämlich zum Beispiel für Social Media etc., wo wir auch oft der AfD total hinterherhängen, wo ich aber immer sagen muss, es ist halt wahnsinnig schwierig, noch so viel Social Media Arbeit zu leisten, wenn man eben permanent bei Terminen ist, Reden vorbereiten muss. Und da sehe ich eher dann ein Potenzial, wenn man sagen kann, okay, wir können demnächst, sind wir in der Lage, natürlich müssen die Inhalte noch im Blick haben und die müssen wissen, was da steht. Aber die müssen eben den Text für eine Bürgeranfrage nicht mehr komplett selber schreiben, sondern die können dann nochmal drüber lesen, können gucken, ob alles beantwortet ist, ob es inhaltlich, ob die Fakten alle stimmen und haben dann aber auch wieder Zeit, um andere Dinge zu machen. Da freue ich mich total drauf, wenn wir das sozusagen noch besser nutzen können, weil ich habe kein Problem sozusagen, meine Leute und mich selber zu beschäftigen. Ich bin super glücklich, wenn wir das hilfreich nutzen und andere Sachen machen können.
Du wirkst auch sehr energetisch, ja, wenn ich das mal sagen darf. private Frage, nutzt du denn KI? Also ich meine Kritik, die ich jetzt geäußert habe, oder die Sorge, die kommt schon eigentlich aus der Ecke, ich nutze solche Dinge sehr gerne, probiere sie aus und stelle mich ihnen. Ich mache da nicht die Augen zu und nutze die tatsächlich auch privat. Ist KI für dich denn schon ein Thema?
Auf jeden Fall. Also ich nutze das auf jeden Fall. Ich kann ja auch mal ganz offen sagen, ich habe eine ADHS-Diagnose und mir fällt Grammatik oft auch mal schwer, beziehungsweise eher dann Komma richtig zu setzen, Punkte richtig zu setzen. Und ich lasse eigentlich auch alle meine E-Mails sozusagen noch mal einmal gegenlesen, einfach damit, ne, das jetzt nicht mehr mein Büro machen muss, sondern wenn das was ist, was dann auch förmlich raus muss, hilft mir das total. So, weil ich schreibe dann meinen Text zwar selber, aber ich gebe es da nochmal rein. Oder ich kann dann der KI auch nochmal sagen, der Stil ist noch ein bisschen zu lapidar, da muss noch ein bisschen förmlicher sein. Das entlastet mich total. Also insofern, da nutze ich KI auf jeden Fall. Ich stelle aber fest, zum Beispiel bei Reden oder so, wenn ich die schreibe, ich schreibe tatsächlich große Teile immer noch selber und lasse mein Büro eher nur so die harten Fakten sozusagen zusammentragen. Und schreiben tue ich dann aber oft noch selber, einfach weil ich immer das Gefühl habe, dann kommt noch besser sozusagen auch rüber aus von meiner Persönlichkeit und was mir so wichtig ist.
Muss ja auch aus dem Mund fließen,
genau,
und nicht auf Papier stehen. Ja.
Und deshalb nutze ich das sozusagen schon als Unterstützung, aber ich stelle auch oft fest, dass KI schon auch durchaus noch Fehler macht, ne? Und dass dann da Sachen drinstehen, wo ich dann einfach weiß, dass das so nicht richtig ist.
Ja.
Ne? Und dann sozusagen nochmal drüber gehen kann. Also es ersetzt auf keinen Fall, dass man selber im Thema ist. Und wenn man glaubt, man könnte sozusagen fehlendes Wissen durch KI ersetzen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig.
Aber jetzt, ich provoziere mal ein bisschen, gebe ich dir recht. Ich gebe dir vor allen Dingen recht, was diese deutschen beamtischen Strukturen angeht. Da ist sowohl bei ADHS, Autismus, sind verschiedene, kann man sich einfach besser strukturieren. Ja. Aber du sagst jetzt, man muss nachkontrollieren. Das muss man aber auch, wenn man Experten fragt. Experten erzählen ja auch eine Menge Unsinn. Und glaubst du, dass KI in absehbarer Zeit eine Fähigkeit erreichen kann, dass sie dich auch wirklich politisch berät? Ich glaube, das ist ja so der Kipppunkt, wenn es nicht mehr nur um Fakten geht. Ich finde, sie organisiert heute schon gut. Aber dass sie dir wirklich einen Ratschlag gibt und sagt, hör mal, Lena, hast du eine scheiß Idee gehabt? Denk doch mal da dran, mach das anders.
Also ich glaube, es kommt ja auch immer darauf an, wie man eine KI füttert. Ne? Und die Frage genau ist ja dann auch sozusagen, die lernt ja auch quasi immer weiter. Und ich glaube schon, dass eine KI jetzt, wenn wir zum Beispiel über politische Strategie sprechen, dass die einem gewisse Dinge dann irgendwann auch sagen kann oder Hinweise geben kann oder sagen kann, das ist jetzt, also ich versuch's mal praktisch zu machen, weil man das dann vielleicht immer noch mal besser versteht. Wenn es darum gehen würde, dass ich 27 wiedergewählt werden würde, würde mir jeder Statistiker und wahrscheinlich auch dann die KI sagen, in Chorweiler im Stadtteil musst du gar nicht so viel Arbeit machen, weil da sind A, wenig wahlberechtigte Leute und B, sind da dann dementsprechend wenig Stimmen, geh lieber woanders hin, wo du noch Stimmen ziehst. Das könnte mir eine KI auch sagen, genauso wie mir das heute ein Statistiker sagt. Ich würde mich trotzdem anders entscheiden, weil ich immer sagen würde, ich war aber in dem Stadtbezirk und in dem Stadtteil vorher Sozialarbeiterin und ich wollte da vor allen Dingen Abgeordnete werden, weil ich glaube, dass diese Menschen es noch mal viel dringend notwendiger haben, eine Abgeordnete wie mich zu haben, die es trotzdem macht, weil sie aus tiefstem Herzen davon überzeugt ist und eben nicht immer nur überlegt, ist das jetzt sinnvoll für eine Wiederwahl? Und deshalb glaube ich, ist genau das für mich sozusagen, das ist jetzt ein praktisches Beispiel, dann kann die KI sozusagen die wissenschaftliche Unterstützung leisten, weil sie das erkennt. Aber die Entscheidung muss am Ende trotzdem immer noch ich treffen.
Ja.
So, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass mir dieser Einsatz, weil ich dann das gut über Social Media etc. spiele, auch im gesamten Wahlkreis hilft, weil die Leute einfach merken, die schwart nicht nur, sondern die macht am Ende auch. Und dass ich dann trotzdem den Effekt habe, den ich erreichen will. Und das könnte eine KI mir jetzt noch nicht sagen.
Mir hat heute in unserem Gespräch genau diese Mischung aus deiner Menschlichkeit und Direktheit und vor allen Dingen aus der Art, Themen nicht separat zu betrachten, sondern auch über die Themen hinauszuschauen und zu verknüpfen, hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Und eigentlich hast du gerade schon ein perfektes Schlusswort gehalten. Ich habe nämlich gerade schon Herr Louis, dem ich sehr danken möchte für seinen technischen Einsatz hier.
Vielen Dank.
Der ja auch alles geschleppt und vorbereitet hat. Und dir möchte ich danken für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich glaube, unsere Arbeitspolitik im Land ist bei dir in guten Händen.
Das freut mich sehr. Ich danke euch auch. Vielen Dank.
Dankeschön.